den Wettbewerb mit KI über Intellekt können wir nicht mehr gewinnen. No way. Wir sollten gar nicht antreten dafür. Aber deshalb ja auch mein Plädoyer für das High-Five-Vermögen. Wir sollten wissen, mit welcher Intention nutzen wir sie. Inmitten all dieser Content-Inflation und der Datenflut, die auf uns sozusagen einprasselt, ist unsere Intention wichtiger denn je.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier und dem Leadership Coach David Liebnau. David ist seit 25 Jahren in dieser Rolle wirksam, hat mit über 20.000 Leadern in 25 Ländern zusammengearbeitet und unterstützt Unternehmen wie BMW, Porsche, Lufthansa und die Deutsche Bahn. Er spricht in dieser Folge über seinen High-Five-Ansatz, im Detail über die fünf Dimensionen, die er umfasst: Herzintelligenz, Intellekt, Inspiration, Intuition und Intention. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, David Liebnau zu begrüßen. Hallo David.
Liebnau, bitte. Also, Liebnau. Genau. Also, genau. David Liebnau. Dieses E wird natürlich häufig dazu geschummelt, aber ich stehe total auf meinen Namen. Und da sind wir schon fast beim Thema, weil nach einer Gallup-Studie werden 15% von Mitarbeitern mit einem Namen angesprochen, mit dem sie nicht angesprochen werden wollen. Und ein Aspekt, den ich ja gerne in der Welt, in der Wirtschaftswelt fördern möchte, ist das Interesse am Menschen. Mhm. Und das beginnt mit dem Namen. Also von daher, David Liebnau, total gern.
Na, ich habe mir den ja immer so gemerkt, Liebnau.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch ernsthaft überlegt, wenn ich also Künstler werden würde oder Tantra-Lehrer, dann wäre mein Künstlername David Love Now. Aber bis dahin bleibe ich bei Liebnau.
David, wir sprechen heute über den High-Five-Ansatz. Das ist ein Ansatz, den du auf Basis von vielen anderen Dingen entwickelt hast, wo es darum geht, fünf Dimensionen zu beleuchten im Coaching, und zwar die Herzintelligenz, den Intellekt, die Inspiration und die Intuition und die Intention. Bevor wir in diesen Ansatz eintauchen, vielleicht sagst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund, denn du bist Leadership-Coach.
Ja, genau. Und früher habe ich mich auch Experte genannt, Learning and Development Consultant, Trainer, Facilitator. Und damit beginnt im Prinzip auch schon die Erforschung von diesen High-Five-Ressourcen oder diesem Vermögen. Und der Intellekt ist natürlich weiter total wichtig. Und ich habe viel Zeit natürlich, wie ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer auch damit verbracht, den Intellekt zu entwickeln. Tolle Sache. Ich war zum Beispiel 9 Jahre bei Gallup und habe da diese Forschung von Gallup sehr schätzen gelernt und hatte dieses schöne Gefühl, so richtig Bescheid zu wissen, so Experte zu sein. Naja, und dann kam das Leben, ich habe immer mehr gelernt und KI entwickelte sich und ich lernte immer mehr eigentlich dieses Expertenwissen über den Intellekt allein ist es nicht mehr. Mhm. Obwohl es sich so gut anfühlt, ne? Also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Expertentum und Meisterschaft. Als Experte versuchst du so schnell wie du kannst den Zustand des Wissens zu erreichen. Tolle Sache. Habe ich lang eben auch gewollt, ne? Aber als Meister versuchst du, solange du kannst, den Zustand des Nichtwissens zu erhalten. Weil da drin findet Lernen statt. dadurch entsteht Offenheit für Neues, für Innovation. Und so habe ich also auch natürlich durch eigene weitere Erfahrungen und auch Krisen gelernt, der Intellekt ist fein, super, aber halt längst nicht genug. Und jetzt sind wir ja auch in einer Situation, wo mit KI im Prinzip die menschliche Intelligenz eine so starke Konkurrenz bekommen hat, dass man sich fragen darf, nicht nur als Coach, aber auch eben, ja, was ist denn eigentlich meine Daseinsberechtigung noch? Und ich habe einen ganz guten Track Record, also vielleicht sollte ich mich jetzt auch nochmal vorstellen da. Ich habe tatsächlich schon mit über 20.000 Liedern aus 25 Ländern in den letzten 25 Jahren arbeiten dürfen für große und kleine Unternehmen, große Unternehmen wie BMW, wie Porsche, wie Lufthansa, wie Deutsche Bahn, TUI, Standard Chartered Bank und. Und arbeite jetzt aber vor allem eben gerne mit Unternehmern und mittelständischen Firmen, um die dabei zu unterstützen, letztlich die Verbundenheit wieder zu entdecken, auch als Ressource für eben Lebensfähigkeit, Überlebensfähigkeit, Verbundenheit also zu sich selbst und den vielfältigen Ressourcen, dem inneren Vermögen, was wir haben, jenseits vom Intellekt, plus eben die Verbundenheit mit der Mitwelt, seien das die Stakeholder, aber auch die Natur, das Leben, was uns umgibt, als Quelle wiederum für Inspiration, für Co-Kreation und Zukunftsgestaltung.
Sehr spannend, weil eine Frage, die sich oft auftut, ich arbeite ja auch viel mit Unternehmern zusammen, auch in Unternehmernetzwerken, und da gibt es manchmal so eine Unterscheidung zwischen der Corporate-Welt, wie da Leute trainiert werden, ja, mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, Skills und Methoden und so, das lernt er jetzt und dann seid ihr anders, weil die innerhalb von starren Systemen arbeiten müssen. Und dann gibt's aber auch die vielleicht Unternehmerwelt, die mehr Richtung Selbstentwicklung gehen, ja, weil sie ja nicht in starren Systemen arbeiten, sondern mehr sich selbst sozusagen auch als System haben und dadurch vielleicht sich selbst auch mehr als System kennen, wobei diese Grenzen natürlich fließend sind. Kannst du diese Unterschiede sehen oder hat das auch was damit zu tun, dass du jetzt sozusagen von der einen Welt in die andere gewechselt bist?
Also das kreative Vermögen und die Bereitschaft auch wirklich und das Wollen, den eigenen Weg zu finden, zu gehen, zu manifestieren, ist bei den Unternehmern natürlich viel größer. Und bei den Corporate-Leuten erlebe ich oft, also ich arbeite ja auch viel mit mittleren Managern, die dann Unternehmertum auch lernen sollen sozusagen. Und bei einem Programm für einen großen deutschen Logistikkonzern, für das ich auch mal einen HR Excellence Award gewonnen habe, zusammen mit der Sync Group, fordern wir die Leute auf, ein Leadership-Vorhaben zu entwickeln. Und da haben die große Schwierigkeiten mit, weil ihnen keiner mehr die Agenda definiert. So, hä, wie, was soll ich denn jetzt machen? Während es bei den Unternehmern ja eher darum geht, wie sortiere ich meine ganzen Ideen, wie bleibe ich dran und wie kriege ich die auf die Straße oder realisiert, müssen man oft bei den Managern ja erstmal überhaupt diese Schöpferkraft wieder, wie beim Feuer erstmal wieder Sauerstoff zuführen, damit da überhaupt wieder diese Schöpferkraft zu lodern beginnt. Und selbst dann darf sie auch nicht diese Schöpferkraft zu hoch lodern, weil sie soll ja noch strategiekonform sein und muss ja auch von der oberen Führungskraft mitgebilligt sein und so. Also da geht es dann doch oft ja auch mehr um Führen ist Folgen und nicht nur Führen ist wirklich mach dein Ding und lausch auf deine Vision und deine Inspiration für ein gutes Leben.
Und das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass du ja sagst, die Herzintelligenz ist ja auch wichtig. Du hast ja im Vorfeld mal ein bisschen Otto Scharmer auch als eine deiner Quellen erwähnt, ja. Und das ist ja vielleicht etwas, was auch, ich sag mal zumindest, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte im Business, früher noch gar nicht so präsent war, oder?
Absolut. Und immer noch. Und wir jetzt hier als Männer, finde ich, da macht es besonders Sinn, dass wir uns diesem Thema auch mal widmen, weil immer noch, würde ich sagen, gerade bei Männern ist, sagen wir mal, der Zynismus im Umgang mit Emotionen extrem stark. Das wird dann sofort als Esoterik abgetan. Also ich erinnere mich an eine Situation vor Jahren, auch wieder bei einer Einführung eines großen Leadership-Programms. wo wir eben bewusst mit Entspannungstechniken gearbeitet haben, um überhaupt wieder auch mehr Ressourcen an den Start zu bringen. Also wir führen sie da in einen Entspannungszustand. Wir arbeiten mit Fantasiereisen, um ihre Inspiration wieder zu wecken und mal vom Intellekt auch tatsächlich auch ins Fühlen zu kommen. Man kann es auch Herzintelligenz nennen, aber es ist noch mehr, auch, es ist auch Inspiration. Aber die Herzintelligenz ist natürlich der Ort, wo wir das Gute, Wahre und Schöne erkennen können. Wo wir aber eben auch verletzlich werden, empfindsam werden. Und ja, als Männer haben wir gelernt, Indianerherz kennt keinen Schmerz und sei mal keine Heulsuse und so. Und wir sollen performen und liefern und dann wird das Herz natürlich taub. Und wenn jetzt jemand anfängt zu sagen, hey, geh mal wieder ins Herz und oh, das ist ja bedrohlich. Und ich erinnere mich, wie gesagt, an eine Sequenz, ein Sounding von dem Konzept damals mit Stakeholdern aus diesem Unternehmen. Und die lasen dann, ja, dann spielen sie da Entspannungsmusik und machen dann eine Fantasiereise. Und dann sagte einer, ja, ist das nicht zu esoterisch? Und das war zu einer Zeit, wo schon über, ich glaube, 33% von Arbeitnehmern wegen Burnout langzeitkrank sind. Wo ich so dachte, ey, hast du den Schuss nicht gehört? Wie kann Entspannung esoterisch sein? Mhm. Das geht halt nur, wenn du Angst vor Emotionen hast. Das geht halt nur, wenn du im Bereich Herzintelligenz noch nicht, sagen wir mal, durch das Tor geschritten bist und noch im Zynismus dich verfangen hast. Und genau, Otto Scharmer, MIT-Professor, hat eben einen super Job gemacht im, sagen wir, finde ich, kultivieren oder hoffähig machen von diesen tieferen, offeneren Stufen des Zuhörens, indem er erstmal erkannt hat, der Aufmerksamkeitsmodus, mit dem ich zuhöre, definiert, was ich erschaffen kann. Und er hat gesagt, es gibt so einen Bereich, das ist eigentlich nur sozialer Lärm, das ist so tun, als ob, er nennt das Downloading, da operiere ich eigentlich nur innerhalb meiner eigenen Ignoranz, nach dem Motto, ich weiß eh schon alles. Den kenne ich auch, den Zustand, das war so bei Gallup mein Phänomen, ich hatte immer schon die Lösung, egal was die Kunden für ein Problem hatten, war immer klar. Ne? So, das ist sozusagen dieses Expertenwissen, ich weiß eh schon alles. Ne? Wenn du also anfangen willst, eine wissenschaftliche Debatte zu führen, was ja eine großartige Sache ist, dann musst du wenigstens die zweite Stufe des Zuhörens erreichen und die Ignoranz überwinden und mit dem Open Mind erstmal zuhören. Das alleine, wenn wir das kontinuierlich auch als Gesellschaft schaffen würden, wäre ja super. Während Corona erlebt, dass das extrem, sagen wir mal, fragil ist, diese Fähigkeit. Aber das ist ja schon mal was. So, das ist die Debatte. Da kann man Fakten austauschen, da kann man auf der Sachebene rationelle Informationen dazu gewinnen und hoffentlich besser fundierte Entscheidungen treffen. Aber es ist halt noch nicht genug, weil wenn du schaust, warum scheitern Projekte, warum scheitern Beziehungen, warum werden Initiativen nicht umgesetzt? Aufgrund der Emotionen. Und da, wie gesagt, ist der Torwächter der Zynismus. Wenn du den überwinden willst oder überwinden kannst, dann geht es um Listening with an open heart, also mit einem offenen Herzen zuhören. So weit, so gut. Dann kannst du echten Dialog schaffen, empathische Dialoge, andere Leute verstehen, ganz wichtig natürlich auch. Aber was Scharmer eben zusätzlich noch geliefert hat, und dafür feiere ich ihn, ist die vierte Stufe des Zuhörens, die sozusagen beschützt wird von der Schwelle der Angst. Was ist mit mir? Und fordert uns auf, zuhören, nicht nur mit dem Open Mind, Open Heart, sondern auch mit dem Open Will. Dieses Nichtwissen, ich weiß nicht. Ja, einer meiner Coaching-Lehrer hat mal gesagt, get yourself out of the way so that the goddess and goddesses of coaching can do their work. Wenn ich nicht weiß in einem Gespräch, was kommt jetzt hier heraus? Ich habe vielleicht eine Intention, aber ich lasse mal meine Position los. Dann entsteht Magie, menschliche Magie, die tatsächlich Innovationen fördern kann. Und davon brauchen wir einfach mehr heutzutage. Und dafür, wie gesagt, brauchen wir eine Herzintelligenz mal als eine wichtige Voraussetzung dafür.
Ja, da kann ich dir nur dazu stimmen. Unser neues Buch heißt ja Fühlen. Mhm. Genau aus dem Grund, weil ich es auch so sehe, nach der Aufklärung, sich des eigenen Verstands zu gebrauchen, brauchen wir halt eine zweite Aufklärung, sich des eigenen Gefühls auch aufmerksamer zu bemächtigen. Weil ich sehe auch da ein Intelligenzsystem, was eben feststeckt im Zynismus oft, ja, wie du sagst. Ne? Oder eben auch in dieser Reizbarkeit, die wir auch erleben, ne? Dass wir viel emotionale Energie haben, aber nicht damit umgehen können, außer dass wir gereizt sind. Ne?
Genau. Und da gibt's noch was, was ich halt auch ganz wichtig finde, wenn wir um, sagen wir, die Wiedererschließung dieses, ich spreche ja gerne von Vermögen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, der High-Five-Ansatz ist auch wie eine Diversifikation deines Vermögens. Mhm. Du solltest nicht alles auf Aktien setzen, also nicht nur deinen Intellekt entwickeln, sondern auch diese anderen Ressourcen entwickeln. Und Herzintelligenz ist eben ganz, ganz wichtig, auch für Beziehungen. Ich bin überzeugt davon, gutes Leben hängt entscheidend davon ab, wie ist die Qualität unserer Beziehung. Wenn wir nochmal bei Retired Executives sind, Führungskräfte, die ihr Leben lang der Erwerbsarbeit gewidmet haben und dann ausscheiden und nicht im Laufe ihrer Karriere auch schon die Herzintelligenz entwickelt haben, die haben eine ziemlich hohe Selbstmordrate.
Oh krass,
wusste ich gar nicht. Weil sie haben die Macht verloren und sie haben alles ihrer Erwerbstätigkeit oder bezahlten Tätigkeit gewidmet und die Beziehungen haben gelitten. Und am Ende des Tages ist aber die Beziehungsqualität das, was unser Leben lebenswert macht, was uns gesund erhält, lang leben lässt. Aber ich wollte einen anderen Punkt machen, nämlich die Taubheit nochmal benennen. Ich habe tatsächlich jahrzehntelang damit zugebracht, eigentlich ein taubes Herz zu haben. Mhm. Weil es war einerseits in der Kindheit besser, nicht zu fühlen. Und später hatte ich so damit zu tun, mein Leben zu leben und zu performen und zu leisten und stark zu sein und schlau und schnell und das alles, dass mein Herz völlig überfordert war damit. Und ich entdecke immer noch, wie zart das eigentlich ist und wie empfindsam das eigentlich ist. Und wenn ich das nicht ehre, diese innere Sanftheit, dann werde ich taub und dann ist es wie eben, ich würde einen Aspekt meiner Intelligenz runterregeln. Und ich erlebe eben auch im Coaching natürlich ganz viele Führungskräfte und Unternehmer, die sind auch emotional taub. Das ist wie bei dem Unglück der Titanic, da fehlt halt ein Unterwasser-Echolot, um die Fähigkeit zu nutzen, auch unter der Wasseroberfläche zwischen den Zeilen mitzukriegen, was läuft denn da noch ab. Und ja, der Weg dahin oder die Rückbesinnung oder Rückerschließung dieser Ressource geht eben durch Sanftheit, durch Integration quasi vom Yin ins Yang und unserer Verletzlichkeit. Und so entstehen echte vertrauensvolle Beziehungen und echte Intimität, die wir alle letztlich uns suchen, wünschen.
Jetzt ist die Sehnsucht wahrscheinlich bei vielen durchaus da, weil sie merken so, oh, dieser Druck und keine Zeit und Anspannung, ja. Und gleichzeitig ist ja dieses, oh, Tür zur Verletzlichkeit, da sagst du, oh nee, bei uns, ich verletzlich, nee, besser nicht.
Ja.
Das hat sich noch nicht ausgezahlt. Was ist denn da so deine Erfahrung, wie da so Zuwägungen sein können, die vielleicht auch als sicher erlebt werden?
Ich habe tatsächlich das Glück, einerseits jetzt als Coach, ne, eben nicht dafür bezahlt zu werden, dass ich alles besser weiß. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Zeit oder ein Coaching mit einem Senior Vice President, der offensichtlich einfach nur reden wollte und jemanden wollte, der ihn versteht. Und mein Intellekt hat natürlich rebelliert und gesagt, hey, du musst doch Mehrwert liefern, du musst doch was erzählen, du musst doch was wissen und so. Aber ich war zum Glück weise genug in der Situation, jetzt einfach weiter zuzuhören. Und der war völlig begeistert. Einfach nur dadurch, dass ich sozusagen ihm meine Aufmerksamkeit und mein Verständnis, auch mein emotionales Verständnis geschenkt habe. Und dann hatte ich habe zum Glück einige Schlüsselerfahrungen machen dürfen. Manche waren angenehm, andere weniger, aber alle hilfreich. Und eine will ich erzählen. Ich habe zum Beispiel mal einen Pitch verloren, weil ich zu perfekt war. Also Wettbewerbspitch, richtig großer Auftrag, mehrere Millionen. Und wir haben uns richtig gut vorbereitet und perfekte Technik und Redeskript. Und ja, es war tatsächlich auch in der Zeit, in der ich, meine Frau und ich uns, meine Ex-Frau heutzutage, uns gerade getrennt hatten. Und ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe zwar meine Beziehung verbockt, aber jobmäßig, das kann ich ja. Und ich habe mich ehrlich gesagt so auch in dieser Überlegenheit ganz wohl gefühlt. Und das war so eine Pitch-Präsentation, wo wir auch tatsächlich die anderen Anbieter mitbeobachtet hatten. Also es war wie so eine Arena, Alle haben zugehört, was die anderen gemacht haben und die Kunden haben sich natürlich dann das am Ende Beste rausgesucht. Und die, die den Pitch gekriegt haben, die waren ziemlich unorganisiert, aber damit total liebenswert, weil menschlich. Und wir waren einfach so perfekt, dass die gesagt haben, wow, wir haben nicht das Gefühl, dass ihr anschlussfähig zu unseren Führungskräften seid. Weil, ich meine, wem vertraust du? Du vertraust nicht den Menschen, die so tun, als seien sie perfekt, sondern du vertraust den Menschen, wo du merkst, ah ja, der ist echt. Ja, und ich glaube wirklich, unsere tiefste Menschlichkeit ist unser größtes Potenzial. Und das war kein leichter Weg für mich selbst, auch mit meiner tiefsten Menschlichkeit, meinem Nicht-Funktionieren in Kontakt zu kommen, aber das Leben hat mir die Gelegenheit gegeben, da unweigerlich mit in Kontakt zu kommen und die Scheidung war sicherlich ein Faktor dabei. Und gerade dadurch, durch dieses Scheitern, habe ich erst gelernt, wie gut es sich eigentlich anfühlen kann, wenn ich eben nicht auf dem hohen Ross daherkomme, nach dem Motto, ich bin überlegen und perfekt und weiß alles, sondern ich bin einfach nur hier Mensch, begegne dir auf Augenhöhe und jetzt gucken wir mal, was draus wird. Ja, aber ich weiß es auch noch nicht. So.
Das ist ja auch ein ganz interessanter Raum, den es da zu betreten gilt. Ja, auf der einen Seite bist du ja immer noch der mit Expertise. Auf der anderen Seite geht es aber nicht darum, perfekt zu sein, sondern einen Raum zu schaffen, wo was entstehen kann.
Voll.
Ja, und oft gibt es ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in dem Fall war, so nach dem Motto, wir messen vorher, wir machen eine Maßnahme, wir messen nachher und gucken, ob es was gebracht hat. Und das ist ja bei so Themen wie Herz, Intelligenz und Inspiration nicht unbedingt so messbar.
Also ich bin durchaus ein Freund von Messbarkeit. Ich habe ja, wie gesagt, 9 Jahre meines Lebens Gallup gewidmet sozusagen als Senior Learning and Development Consultant und die haben ja eine hohe Expertise da drin entwickelt, die sogenannten soften Faktoren messbar zu machen. Zum Beispiel, sie haben einen Hope-Index entwickelt, also Hoffnung, Zuversicht. Und sie haben ja einen stärkenorientierten Ansatz entwickelt, den ich auch sehr schätze. Und da hat man dann zum Beispiel bei Probanden, das waren jetzt in dem Fall Schüler, einmal die Hoffnung gemessen. Dann haben sie ein stärkenorientiertes Coaching bekommen und danach wieder die Hoffnung gemessen. Und mit diesem Konstrukt konnte man nachweisen, dass sich allein durch ein empathisches, inspirierendes Gespräch, wo es eben wirklich darum geht, was stimmt mit dir und was ist eigentlich das Beste in dir und wie kannst du dem treu sein, sich die Hoffnung auf, ich kann was erreichen im Leben, also Hoffnung auch in Kombination mit Selbstwirksamkeit, nicht so hoffe, bitte, bitte, externe Kraft erlöse mich, sondern ich habe eine Idee für eine bessere Zukunft, also auch wie ich die erreichen kann. Ja? Allein durch dieses eine Coaching plus Online-Assessment vorher über die eigenen Talente und Stärken, Clifton StrengthsFinder, konnte der Wert der Hoffnung um 30% verbessert werden. Und das ist natürlich jetzt für ein Intellekt eine starke Aussage. Also ich finde das schon weiterhin sexy, wenn man sowas nachweisen kann. Aber ich liebe auch Ken Wilber, der sagte, jede Perspektive ist wahr, aber immer nur zum Teil. Und es gibt tatsächlich natürlich auch Dinge, die sind vielleicht noch nicht messbar und trotzdem wirksam.
Ja, ich bin da auch mal ambivalent. Ich meine, die Haltungserweiterung, die Ich-Entwicklung kann man ja auch messen. Ja, ist eine Art Sprachkonstrukt, wo wir zeigen können, wie wir Wirklichkeitsverarbeitung haben. Aber es ist doch auch sehr immer kontextabhängig. Ja, welche Teilpersönlichkeit wird unter welchen Umständen wann gemessen? Ja, und natürlich, wenn ich dich geprimed habe auf Hoffnung, naja, was kommt nachher raus? Mehr Hoffnung.
Klar.
Und gleichzeitig verstehe ich auch, dass manche Leute diese Art von rationales Abbild von Wirksamkeit brauchen. Wie ist das denn in dem dritten Bereich von deinem High-Five-Ansatz der Inspiration?
Ja, erlaub mir noch auch einen Gedanken zu dieser Messbarkeit zu spendieren. Messbarkeit alleine, wie du sagst, ist es ja nicht, weil ich habe auch erlebt, wie Zahlen manipuliert werden und da, also gerade beim Thema zum Beispiel Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterengagement, emotionale Mitarbeiterbindung, wie gesagt, großes Geschäft für Gallup, das messbar zu machen. Natürlich gibt es dann Menschen, die dann sagen, ja komm, gib mir die 5, ne, und dann haben wir hier Ruhe und so. Und dann hast du vielleicht eine Zahlenverbesserung, aber du hast keine wirkliche Prozessverbesserung. Und mein Bestreben ist ja, Menschen darin zu fördern, ein letztlich wirksam darin zu werden, ihre Idee von Erfolg und innerer Erfüllung zu verwirklichen. Und da, glaube ich, sollten wir uns nicht nur an Zahlen festmachen, weil das Problem mit Zahlen, es gibt immer noch eine größere Zahl. Ist ja schon eine Unzufriedenheit eingebaut.
Jetzt vielleicht noch eine andere Bemerkung dazu. Es gibt ja auch unterschiedliche Agenten. Also Motivation beim Ausfüllen. Die einen sagen, komm, wir füllen hoch aus, dann lassen die uns in Ruhe.
Mhm.
Weil die wissen, am Ende, worauf wird geguckt? Auf den schlechtesten Wert. Da müssen wir was tun. Das und das ist nicht gut, das müssen wir verbessern. Ist oft so, ne? Kontraproduktiv, das ist so, wie als wird dein Kind von den Bundesjugendspielen zurückkommen und du sagst, na, wo warst du denn am schlechtesten? Und darum kümmern wir uns jetzt.
Ne? Wobei jetzt aus dieser Perspektive der positiven Psychologie drauf geschaut und dem Studium von Erfolgsintelligenz würde ich natürlich immer empfehlen, ja, schau bitte dreimal so viel auf das Positive wie auf das Negative. Aber nehmen wir vielleicht tatsächlich jetzt den nächsten Faktor nach Intellekt und Herzintelligenz mal Inspiration ins Visier und vielleicht noch auch mit der Relevanz von Messbarkeit. Ich würde zum Beispiel mal eine kühne These behaupten, müsste man nochmal evidenzbasiert untersuchen, aber ich würde tatsächlich riskieren wollen, vielleicht hört das ja jemand und will mal ein entsprechendes Forschungsdesign aufsetzen oder schreibt mir im Nachgang die Info, wer das schon untersucht hat. Ich würde sagen, dass manchmal zum Beispiel eine kleine Pause oder eigentlich in der Regel, wenn du sehr erschöpft bist und sozusagen Synapsenblockade hast, dass eine kleine Pause mehr bringt als härter weiter versuchen, am Schreibtisch zu arbeiten. Wenn wir jetzt über Inspiration sprechen, zum Beispiel wirklich, ich erlebe das, ich würde sagen messbar. Ja, wenn ich eine neue Idee brauche, ich muss nur einmal vom Schreibtisch aufstehen, mich aus dieser fixierten Körperlichkeit lösen, wieder in Bewegung kommen. Da kann ich eine Studie zu spendieren nach Stanford, eine Stanford-Studie. Kann alleine spazieren gehen in der Natur, unsere Inspirationsfähigkeit, unsere Innovationsfähigkeit oder das kreative Denken um bis zu 60% steigern. Selbst auf dem Laufband wird das kreative Vermögen um 40% gesteigert. Und ich weiß nicht, ob es jetzt die Bewegung ist oder das wäre jetzt meine persönliche Ressource. Du hast ja auch nach Inspirationsquellen gefragt. Wasser ist für mich zum Beispiel so eine Inspirationsquelle. Und das funktioniert für mich interessanterweise auch, wenn ich auf Toilette gehe. Einfach nur, ja, wenn ich Wasser anmache, mit Wasser in Kontakt komme, perfekt ist natürlich, ich gehe am Meer entlang oder Fluss oder See. Aber es geht zur Not auch einfach mal ein bisschen irgendwie mit fließendem Wasser in Kontakt kommen. Und schon bin ich inspiriert. Ich würde das gerne mal als Forschungsdesign aufsetzen. Aber der Punkt, glaube ich, den ich gerne jedem empfehlen möchte, der im Moment auch so vielleicht Angst hat vor Zukunftsverlust. Wir haben ja im Moment kollektiv in Deutschland mal wieder richtig German Angst, kollektive Angst, da sind wir ja richtig groß. Und das Problem ist, dass Angst halt eng macht. Wir waren vorhin bei der Taubheit schon mal. Taubheit funktioniert ja nur, indem wir auch Muskeln anspannen. Und ich habe ja ein kleines Plädoyer schon mal gehalten für einen entspannten, sanften Muskel, weil der resonanzfähiger ist. Ein weicher Muskel kann viel besser Informationen verarbeiten. Dasselbe ist natürlich auch mit dem Hirn da. Wenn wir ganz angespannt sind, dann können wir nur innerhalb des bestehenden Denkrahmens weiterdenken. Das hat Albert Einstein ja mal gesagt. Meine liebste Definition für Wahnsinn ist, zu glauben, dass wir durch mehr vom selben neue Ergebnisse erreichen können. Und wenn wir jetzt nur sagen, härter arbeiten, na, das ist mehr vom selben. Das ist ja jetzt Effizienz in der Motorengestaltung, Verbrennermotoren. Ne? Da haben wir dann noch Effizienzgewinne von 3% und nebenher machen Leute mal irgendwie, Bill Gates hat zum Beispiel die Praxis gehabt, einmal im Jahr mindestens eine Woche offline zu sein, in die Berge zu gehen und wirklich mal Blue Sky Thinking zu machen. Sich Muße zu gönnen, um die Muse einzuladen und dann entstehen große Gedanken. Und davon brauchen wir mehr. Deshalb fand ich das auch so ärgerlich wirklich, als der meinte, die Arbeit mit Entspannungstechniken sei ja, das ist ja esoterisch. Also wenn wir Inspiration fördern wollen in unserer Gesellschaft, dann müssen wir auch wieder Räume schaffen, wo wir mal rauskommen aus dem Hamsterrad, wo wir entspannen, loslassen, Nichtwissen fördern, ausatmen, Raum zum Nachdenken haben oder auch nachspüren, nachfühlen oder eben auch wirklich schöpferische Dialoge, wo wir nicht wie im Design Thinking jetzt in 7 Minuten brainstormen, oft trotzdem noch im alten Denkrahmen bleiben, sondern wirklich mal uns öffnen für ganz neues Denken. Und ja, das braucht ein bisschen Zeit und Raum. Der lohnt sich aber richtig. Und wer sich dem widmet, der, glaube ich, kann sich auch wieder anschließen an die Evolutionskraft selbst, deren Teil wir sind. Und dann wirklich disruptiv oder wirklich innovativ zurückkommen und ein ganz neues Geschäftsmodell entwickeln.
Es ist ja interessant, die Forschung hat das ja alles schon belegt, kannst du wissenschaftlich rational nachvollziehen, dass es so ist. Und trotzdem scheint es ja noch diesen Glaubenssatz zu geben von der echten Arbeit, Dinge erledigen und ach, jetzt kommen wir mal zusammen und entspannen uns zusammen und machen mal inspirative Räume auf. Und da gibt's ja gerade auch so ein, ich sag mal, ein Kampf um die Zeit und die Aufmerksamkeit. Mhm. Also, dass ja im Moment viele Entwicklungsprogramme, Kulturprogramme zurückgeschraubt werden in dem Konzern, weil so viel zu erledigen ist.
Ja. Ne? Ja. Und das ist einfach nur ein Ausdruck von Angst.
Mhm.
Je mehr Druck ich in mir erlebe, schnell zu sein, umso sicherer kann ich mir sein, da gibt es irgendeine Angst, der ich mich besser mal so widmen sollte, bevor ich mich weiter von ihr treiben lasse.
Mhm.
Und das ist ein Aspekt für Intention, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ist halt hier auch schon mal entscheidend wichtig, was ja mit all dieser Getriebenheit und vermeintlichen Schnelligkeit vergessen wird, ist die wichtige Unterscheidung zwischen Effizienz und Effektiv. Weil ich kann ja total busy sein, aber überhaupt kein gutes Business machen. Oder um es nochmal zu illustrieren an einem Beispiel, als Pilot, ich bin dann effizient, wenn ich mit meinem Flieger eine saubere Landung auf dem Flughafen hinkriege. Ich mache die Sache richtig. Ich bin aber erst effektiv, wenn es der richtige Flughafen war. Und herauszufinden, was denn der richtige Flughafen 2025 für lebenswerte Zukunft. Sich der Frage mal zu widmen, macht total Sinn. Und das führt uns direkt natürlich auch zu dieser Frage, wer willst du denn gewesen sein?
Und das ist vielleicht auch die Frage, weil du ja auf den kulturellen Rahmen kamst, die bei uns ja unbeantwortet ist. Mhm. Wir wissen nicht, wer wir gewesen sein wollen, also kleben wir an dem, was war, und mehr von dem Alten, das wird's schon lösen, aber es ist unklar, wohin das geht, weil wir wissen ja auch, das Alte, geht das jetzt gut mit gewissen Problematiken um, der Ressourcenmangel, Kreislaufwirtschaft oder Umwelttechnik, ja, nicht wirklich. Und daher kommt ja auch, dass die Emotion nicht weiß, wohin, weil sie nicht weiß, wer sie gewesen sein will. Ne?
Ja, also wenn wir nochmal über Inspiration sprechen, idealerweise sollte die ja gefunden werden vor einem Schaffenszyklus. Und in den indianischen Traditionen zum Beispiel gab es diesen Ritus der Vision Quest, den ich tatsächlich auch selber als 22-Jähriger vor über 30 Jahren erstmals durchlaufen habe und seitdem mehrere Male wiederholt habe und auch mittlerweile Programme dazu anbiete für Führungskräfte, weil ich glaube, das braucht's halt, als Voraussetzung, um eigentlich, also in der indianischen Tradition, um als erwachsenes Mitglied der Gemeinschaft anerkannt zu sein.
Mhm.
Das heißt, wer das eigentlich noch nicht gemacht hat, ist zumindest in der Kultur der Indianer, gilt nicht als erwachsen. Und was ist es? Das ist eine intensive Zeit von 4 Tagen und 4 Nächten allein in der Natur, möglichst fastend, um dir selbst Zeit und Raum zu geben für die Kontemplation von eben diesen zentralen Fragen wie, wer bin ich und was ist mein Beitrag? Oder eben ein bisschen dann fast forward mit Future Pace, wer will ich gewesen sein?
Mhm.
Ja.
Es hatte man ja gedacht, Corona, alles mal kurz auf Stopp. Das wäre so eine Art Besinnungs-Inspirationsraum. Ah, ja, ich erinnere mich noch die Regnose von Hawks damals.
Mhm.
Ne? Wie werden wir aus der Zukunft zurückschauen? Ja, und jetzt sind wir alle ein bisschen ernüchtert und denken, oh Gott, ist ja verrückter geworden als vorher und unverständlicher als vorher. Ne? Und gerade beim Management merke ich ja auch, dieser Druck, oh Gott, ja, Wachstum ist nicht mehr so und nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Was wäre so dein Hinweis, wie wir da rauskommen können?
Also, ich weiß nicht, ob es noch verrückter geworden ist. Das war ja dieses, sagen wir mal, kollektiv erzwungene Innehalten, ne? Stock zwischen die Stabbeichen und wer bin ich denn und was mache ich denn jetzt überhaupt? Also viele, glaube ich, haben dadurch schon erstmals im Hamsterrad sozusagen innegehalten und angefangen, sich tiefere Fragen zu stellen. Und sind dadurch auch in Entwicklungsprozesse gekommen, die sie vorher nicht hatten. Also das erlebe ich schon im Individuellen. Im Kollektiven beobachten wir natürlich seitdem nochmal eine absolute Beschleunigung, was die Digitalisierung angeht. KI natürlich voll auf dem Vormarsch. Und klar, das macht dem Menschen auch Angst, vor allem wenn du dich über den Intellekt definierst, weil dann gibt es auf einmal eine KI, mit der kannst du nicht mehr im Wettbewerb sein. Und ja, was kannst du versuchen, kannst du schneller laufen, aber den Wettbewerb mit KI über Intellekt können wir nicht mehr gewinnen. No way. Und wir sollten gar nicht antreten dafür. Aber deshalb ja auch mein Plädoyer für das High-Five-Vermögen. Wir sollten wissen, mit welcher Intention nutzen wir sie. Wir sollten mit Herzintelligenz weiter draufschauen. Und wie gesagt, das Herz ist der Ort für das Erkennen von dem Guten, Wahren und Schönen und dem Verständnis für Sinn. Oberhalb der Augenbrauen, also in unserem rationalen Intellekt, finden wir nie Sinn. Also wir können drüber nachdenken, aber wir werden keine Gewissheit von Sinn haben. Den finden wir im Herz. Inspiration, wirkliche Innovation finden wir auch nicht nur durch KI. Die reiht ja nur aneinander, was irgendwie am wahrscheinlichsten ist. Aber wirkliche Innovation, Inspiration, die können wir weiterhin ins Leben bringen. Wir kommen noch zur Intuition nachher, aber inmitten all dieser Content-Inflation und der Datenflut, die auf uns sozusagen einprasselt, ist unsere Intention wichtiger denn je. Also mit anderen Worten, ich glaube wirklich, dass wir eben dieses High-Five, diesen Ansatz, diese Vermögenserweiterung, wenn du so willst, brauchen, gerade im Umgang mit KI und gerade um inmitten all der Dynamik und auch der Stapelkrisen zukunftsfähig zu bleiben.
Und jetzt sagst du ja, das vierte Element ist die Intuition. Wie unterscheidet sie sich denn von der Inspiration? Oder was würdest du sagen, was das für eine Kraft ist und wie kann man der begegnen?
Also Inspiration kommt im Prinzip von sozusagen, da fällt dir etwas ein. Also Open Mind. Und das kennen wir, auf einmal plopp hast du einen Heureka-Moment, den du vorher noch nicht hattest und du kannst es auch nicht 100% steuern. Was allerdings wichtig dabei ist, vorher gibt's immer ein Loslassen. Es gibt immer einen Moment des Nichtwissens. Also wer Inspiration haben will, und da ist natürlich dann die Angst auch wieder eine ganz hervorragende Schwelle, also Ressource. Ich habe ein bisschen vielleicht negativ über die Angst gesprochen vorhin. Ich möchte die Angst auch nochmal feiern als Schwelle zum Neuen. Wenn ich meine Führungskräfte oder Unternehmer in den Coaching-Prozessen dahin führe, dass sie Angst haben, dann weiß ich, ich mache meinen Job gut. Weil dann sind sie aus der Komfortzone raus und sind im Nichtwissen und im neues Wagen oder neues Denken, neues Fühlen, neues Tun. Das macht Angst und das muss so sein, sonst wäre es nicht neu. Die Intuition aber hat mehr was mit Körperintelligenz zu tun. Das ist so ein inneres Wissen. Das ist da, wenn wir einfach drauf lauschen. Und da gibt's natürlich diese, also Unternehmen haben wir ja diese Plausibilitätsanforderung. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, ich habe halt so ein Bauchgefühl, ja, dann wird wahrscheinlich der Aufsichtsrat nicht sagen, ja klar, ne, mach mal weiter so, dann muss ja wieder alles irgendwie erstmal analysiert werden und so. Aber trotzdem wissen wir gerade auch aus der Komplexitätsforschung heutzutage, dass vor allem, wenn wir auch mit der kollektiven Intuition arbeiten, dass wir da eine wesentlich bessere Fähigkeit haben, durch komplexe Systeme und Kontexte durchzunavigieren, als wenn wir versuchen, alles zu verstehen. Das Verstehen können wir versuchen, wenn wir kompliziertes Terrain managen dürfen, dann lohnt sich das ja. Aber wenn wir in einer komplexen Situation versuchen, die Situation zu verstehen, dann droht einfach nur Paralyse durch Analyse. Und naja, so bekommt quasi aus dem Komplexitätsmanagement die Intuition wieder eine neue Renaissance, eine Relevanz. Und gleichzeitig vereinfacht die Sache so sehr. habe zum Beispiel früher einfach viel, viel Zeit damit verbracht, im Vorfeld mir zu überlegen, wie leite ich bestimmte Workshops. Alles kleinteilig vorbereitet. Ja. Und heute kann ich meiner Intuition sehr gut vertrauen, die viel besser weiß, was zu einer bestimmten Situation entsteht oder entstehen will. Und am meisten liebe ich die Kommunikationsformate, wo ich noch nicht weiß, was ich gleich sagen werde. So, und mich ein Stück weit auch intuitiv da leiten lasse. Aber die Herausforderung ist da, das ist kulturell noch überhaupt nicht anerkannt. Geschichte dazu, Stichwort Erleichterung, die Intuition ermöglichen kann. Es war wirklich die verrückteste Businessreise meines Lebens bisher. Ich hatte 3 Jobs hintereinander. Es ging um eine Executive-Präsentation, es ging um eine Keynote und ein Train-the-Trainer-Seminar, was ich alles in Südafrika leiten sollte. Und es war zu Beginn meiner Karriere noch, ich war da noch nicht so geübt im Englischen. Und war folglich ein bisschen unsicher und habe so, Stichwort Intention, so versucht, dieses Erfolgsbild in meinem Kopf zu erzeugen, dass ich das alles erfolgreich mache. Ne, also Vorwegnahme des gewünschten Ereignisses. Aber es wollte mir nicht in den Kopf. Ich konnte das nicht fühlen. Intuitiv war da ein Störgefühl. Aber ich habe das nicht ernst genommen. Ich dachte, oder meine Interpretation intellektuell aus dieser Erfahrung war, naja, du musst dich halt besser vorbereiten. Also habe ich diesen 16-stündigen Flug dahin auch dafür noch genutzt, mich weiter vorzubereiten und wirklich jeden Satz, den ich dann bei dieser Keynote sagen würde, da aufschreiben und wirklich also mich sehr angestrengt. Und dann kam ich an in Johannesburg. Kurze, was weiß ich, Stündchen im Hotel und dann sind wir zur Executive-Präsentation gefahren und haben da die Ergebnisse für so eine Mitarbeiterbefragung präsentiert und der CEO sagte ja, also die waren ziemlich schlecht und der sagte, nee, also die sind so schlecht, so können wir nicht weitermachen. Also Keynote, Train the Trainer, alles absagen. Und das heißt, nach etwa 2 Stunden Anwesenheit in Johannesburg war klar, ich hätte da gar nicht hinfahren müssen. Es war völlig umsonst. Ich hätte sofort wieder zurückfahren können. Und intuitiv gab es einen Teil, der wusste das offensichtlich, dass das nicht sozusagen geschehen sollte. Aber hätte ich jetzt meinem Projektteam gesagt, pass auf, ich spüre das nicht, ich fahre nicht mit, ja, dann, weiß nicht, hätten die mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass auch solche intuitiven Wahrnehmungen ernst genommen werden zumindest gleichberechtigt nochmal eine Relevanz bekommen.
Ist für dich auch manchmal so, dieses sich extra nicht vorbereiten und zu sagen, ich lasse mich überraschen, was entsteht?
Ja, oder die Kombination von, ich bereite mich vor und lasse es dann los. Mhm. Na, dann ist mein Sicherheitsbedürfnis noch ein bisschen erfüllter. Aber bei Kundenmeetings mache ich das sehr häufig immer noch. Also einfach, weil, genau, Stichwort Open Mind, Open Heart, Open Will. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, kann Schöpfung entstehen und dann, ja, dann kommen wirklich innovativere Outcomes aus Gesprächen, die ich mir vorher so hätte gar nicht vorstellen können.
Jetzt hast du ja auch am Anfang gesagt, Intuition ist sowas Körperliches. Mhm. Was heißt, es ist ja nicht unbedingt so die Sprache, die der primäre Zugang ist. Mhm. Ja, sondern eher das Fühlen, das Empfinden, das Spüren. Mhm. Ja. Gibt es da so aus deinem Coaching-Erfahrung auch so Techniken, die man gut nutzen kann für sich?
Mhm. Also überhaupt erstmal wieder das Rückverbinden mit dem Körper. Ne? Mhm. Also dieses Embodiment, auch das nochmal als total wichtigen, sagen wir mal, Unterscheidungsfaktor zwischen einem, ich arbeite mit dem menschlichen Coach, Experten, Berater, Freund oder mit einer KI. Und wenn wir nochmal zurückgehen auch zur Relevanz von, es ist ja alles miteinander verknüpft, die Herzintelligenz, ne, ist ja die Fähigkeit eben wirksam, hilfreich mit Emotionen umzugehen. Und Emotionen sind ja dann überwältigend und für uns zu intensiv, wenn der Container, in dem sie gehalten werden, zu klein ist.
Die Haltung, würde ich sagen.
Ja, ich würde es erstmal nochmal bildhaft beschreiben wollen, wenn ich wenn ich einen Sturm im Goldfischglas habe und ich kippe das Wasser in eine Badewanne, dann beruhigt sich ja das Wasser sofort. Ich kann jetzt diesen Container erweitern, indem ich eben Koregulation mache, indem ich erzähle, oh, ich habe Angst und du sagst, oh, okay, kann ich hören, ja, bin bei dir. Ah, gut, dann bin ich nicht mehr alleine mit der Angst. Mhm. Das ist ja schon mal, dann erweitern wir gemeinsam diesen Container und das ist das, was eben auch eine Qualität oder Anforderung auch für zeitgemäße Führung ist, dass wir gemeinsam sichere Räume schaffen, wo wir der Angst begegnen können, nicht zu wissen oder was Neues auszuprobieren etc. Aber die Erweiterung des Containers kann in einer Selbstregulation auch eben das erstmal mit den Körper wieder mit reinnehmen in die Aufmerksamkeit sein. Ich finde es zum Beispiel total faszinierend, wie viele mentale Verknotungen und emotionale Schwierigkeiten sich lösen lassen, wenn wir uns einfach nur wieder dran erinnern, ich habe Füße und Beine, die Schwerkraft für uns arbeiten lassen und ich mit meiner Aufmerksamkeit ein Stück mehr wieder in meinen Körper sinke. So, dann kann ich mich verwurzeln, dann kann ich mich erden, dann kann ich wie so eine Art Blitzableiter durch meinen Körper vom Kopf in die Erde installieren, der mir hilft, eben mit den Blitzen des Lebens und des Alltags stabil umzugehen. Das heißt, wir brauchen Körperbewusstsein, um nochmal, wie gesagt, resilienter mit schwierigen Emotionen umzugehen und B, aber auch die feinen Signale des Körpers mitzukriegen. Und Intuition ist im Wesentlichen eine Ja-Nein-Information. Will ich das? Ja? Nein. Ja ist oft, muss jeder für sich selber ein bisschen rausfinden, aber für mich ist es so ein Entspannen im Gedärm, so eine Lockerheit. Oder manchmal einfach auch so ein Wissen, jetzt das. Und Nein ist eine Anspannung.
Mhm.
Oder Stille, so. Und das ist ein inneres Wissen oder Gewahrsein, was oft eben über körperliche Signale entsteht. Und manchmal ist es aber auch so ein inneres Wissen für mich. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Zugänge, die es wirklich, glaube ich, gilt zu entwickeln. Und eine Tochter fragte mal ihren Vater, sag mal, als es noch keine Computer gab, wie seid ihr denn da ins Internet gekommen? Und ich glaube ja tatsächlich, wenn wir über Megatrends sprechen, ich glaube, es geht eigentlich um diesen Megatrend Verbundenheit, der jetzt im Technischen über Cloud Computing oder Internet und so einfach schon mal stattfindet, der aber vom Intellekt oder von der Technik eben auch ins Herz, in die Körperlichkeit, in unsere Bewusstheit, und da sind wir jetzt bei den Einstellungen oder bei meinem Bewusstsein, sich fortsetzen will. Und ich habe mal Autobiografie eines Yogi gelesen, dagegen ist ja J.K. Rowlings im Kinderbuch, ist halt so. Also ich glaube, dass wir noch viel, viel mehr Fähigkeiten haben fürs intuitive Wahrnehmen, als wir eben leider in der Schule lernen oder in der Ausbildung. Und ich glaube, wir sind eben alle aufgefordert, auch diese Ressource wieder an den Start zu bringen, auch jetzt gerade zum Thema Faktenchecken zum Beispiel.
Mhm.
Wenn alles dereguliert wird oder wir nicht mehr sicher sein können, ist es real oder ist es Fake News? Ich glaube, unser Bauch kann, wenn wir ihn geschult haben oder unsere Intuition, kann uns sagen, ist es vertrauenswürdig oder nicht? Zumindest ist es eine Ressource, die mir ein bisschen Hoffnung gibt, dass wir eine Chance haben, das Wahre von dem Nichtwahren zu unterscheiden. Das ist nur ein Aspekt, der eben für mich aufzeigt, warum die Intuition in unserer Zeit so wichtig ist und wichtiger denn je. Wie gesagt, immer in Ergänzung zum Intellekt.
Genau, wir haben ja die anderen Sachen auch. Es ist der Intellekt und die Herzintelligenz und die Inspiration und die Intuition und als fünftes Element die Intention.
Yes. Damit endet das Ganze und beginnt es in einer gewissen Weise. Also es beginnt, wenn ich schon vorher weiß, welche Inspiration ich ins Leben bringen will. Na, dann kann ich diese Inspiration in meine Intention aufnehmen und mit Intellekt vielleicht auch die beste Strategie dafür finden und intuitiv auch nochmal überprüfen, passt das und so. Und dann ist es quasi am Anfang, es kann aber auch am Ende sein, eben nach dem Prozess von Recherche, Intellekt, Verbindung mit anderen, Herz, Intelligenz und Inspiration, Intuition, um dann den Kurs zu behalten. Und im Wesentlichen ist es für mich die Frage, bin ich letztlich Konsument oder Creator? Bin ich irgendwie Datenlieferant für die Aufmerksamkeitsindustrie, die uns ja eben nicht in unserer Schöpferkraft fördern will, sondern die uns eigentlich nur dazu bringen will, dass wir den nächsten Swipe machen und noch mehr anderen Leuten beim Leben zugucken und eigentlich eben nicht selber mehr in unsere Schöpferkraft kommen. Und mein Bestreben, das ist, dass ich in meiner und durch meine Arbeit wirklich Menschen bestärke, wieder in ihre Schöpferkraft zu kommen, weil Fokus ist Schöpferkraft oder Intention ist Schöpferkraft. Und bei all der Ablenkung, bei all dem Lärm, bei all den Tweets und Reels und jetzt noch dieser KI-Inflation von Content, auch in den Social Medien, ohne Intention sind wir verloren. Sind wir wie ein Schiff ohne Ruder und ja, kriegen einfach nichts auf die Kette.
Ja, weil Aufmerksamkeit ist der Rohstoff für Bewusstseinsentwicklung. Hm. Ohne Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit hypnotisch gebannt, dann bist du halt nicht da. Dann ja. Erinnerst du dich nicht an dich selbst, dich gibt's gar nicht, sondern du bist in den Dingen und verloren und hast eben das Gefühl, keine Zeit zu haben, weil du nicht stattfindest in der Präsenz. Ja, und dieses Gefühl auch, ich habe keine Zeit, kommt ja daher, weil du dich nicht gegenwärtig erlebst.
Ja, und ich meine, die Idee von Zeit, ich meine, da könnte man auch nochmal einen anderen Podcast zu machen, aber...
Letzte Woche habe ich einen mit Jonas Geißler gemacht, mhm. Dem Zeitpapst.
Ah, spannend, ja, den muss ich mir unbedingt anhören. Für mich ist Intention auch mehr als nur sozusagen Fokus oder Zielsetzung, sondern Intention, für mich ist es wie so ein Laserschwert und ich bin dieser Laserstrahl. Und der Laserstrahl geht von jetzt in das, was wir vielleicht Zukunft nennen. Also es ist jetzt und zukünftig. Ich bin das jetzt schon. Und gleichzeitig ist es nicht so eng. Also da gibt es noch eine Offenheit dazu. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es ist ein bisschen gröber als eine Zielformulierung. Ja, es ist eine Richtung. Und ich glaube, das ist eben in Anbetracht von auch VUCA, also dieser ganzen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, das, was wir brauchen, um ja nicht nur durch unser Leben navigieren zu können, sondern auch wirklich unsere Kräfte zu bündeln oder unsere Selbstwirksamkeit so zu entfalten, dass wir hoffentlich ein lebenswertes Leben und eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Gemeinsam und individuell.
Ja, du hast es ja schon mehrfach erwähnt. Wer wollen wir gewesen sein? Ne? Ist ja auch, ich glaube, Harald Welzer hat den Satz ja auch mal geprägt in seinem Nachruf auf sich selbst. Und ich habe jetzt auch zum Jahresanfang mit einer Gruppe eine schöne Übung gemacht, auch die ich selber auch gemacht habe, einen Brief aus dem Jahre 2030 an mich geschrieben, worüber ich mir dankbar bin, was ich 2025 für mich getan habe.
Ja, schön. Sehr schön.
Und das Interessante war, dass aus dieser Rückschau vieles klar war.
Ja.
Auch wenn du nicht weißt, ob es dann so passiert und das Leben lebt auch, ne? Und dann können tausend Sachen passieren. Mhm. Aber so, nee, also ich glaube schon, dass ich möchte, dass dieses Jahr ich dem und jenem Raum gebe.
Ja.
Ne?
Ja.
Was sind für dich so in deinem Coaching auch so Ansätze, diese spürbar zu machen, diese Intention und wie man da auch Zugang für sich finden kann?
Mhm. Also, ich finde, erstmal eines nochmal möchte ich auch in dem Zusammenhang erwähnen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, uns der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Weil das macht unsere Entscheidung so wichtig. Wir wissen nicht, wie lang. Ich habe eine Situation mal erlebt, das war für mich echt ein Game Changer. Es war so ein Selbsterfahrungsworkshop, davon habe ich halt selber auch schon viele gemacht. Da ging es um den eigenen Tod. So sich vorzustellen, okay, du hast jetzt noch 6 Monate zu leben, 6 Wochen, 6 Tage, 6 Stunden, 6 Minuten, 6 Atemzüge etc. Und was ist dann wichtig für dich? Und das hat mich tief berührt, weil zu der Zeit war eine Riesenspannung zwischen dem, was mir wirklich wichtig war in Anbetracht meiner Vergänglichkeit und dem, was meine Zeit ausgefüllt hat. Und ja, idealerweise haben wir natürlich keine Spannung dazwischen. Also leben wir das, was uns wirklich, wirklich wichtig ist. Und zwar jetzt. Das heißt, ich glaube, Prioritätensetzung in Anbetracht der eigenen Vergänglichkeit hilft. Und sich eben wirklich fragen, so, wofür bin ich hier? Wenn ich nicht weiß, wie lang, wie will ich die Zeit nutzen? Und eben diese fundamental wichtige Unterscheidung zwischen effektiv und effizient. Also was ist für mich wirklich, wirklich wichtig? Was ist für mich erfüllend? Und wie kann ich das effizient gestalten? Und ich habe tatsächlich, weil ich glaube, damit beginnt so viel, dazu ja ein E-Book geschrieben.
Genau.
Ja.
Das haben wir auch in den Shownotes drin, kann man sich downloaden, ne?
Genau, die Kraft der Intention, wie du vom Getriebenen zum Wirksamen wirst.
Mhm.
Ja, und das ist für mich einfach ein kleines Geschenk an unsere Hörer auch. Wer will, kann sich das sehr gerne runterladen. Mhm. Und ich glaube, damit hast du eine gute Möglichkeit, wirklich deine Intention laserartig zu schärfen und hoffentlich auch dabei und damit Raum zu schaffen für die Entwicklung von Herzintelligenz, von Inspiration und Intuition. Weil Raum schaffen ist eben, glaube ich, auch wichtig. Wir müssen auch Altes loslassen heutzutage. In meinen Coachings geht es immer auch darum, was lässt du weg, was machst du weniger und nicht nur, was machst du noch zusätzlich. Ja? Sondern mein
Not-to-do-Liste.
Richtig. Mein Bestreben ist, die 20% von Aktivitäten herauszufinden, die eigentlich 80% des Wohlseins und des Erfolges ausmachen.
Mhm.
Das heißt natürlich viel auch aussortieren, weniger machen oder auch weniger gut machen.
Mhm.
Auch das bringt Befreiung und Kapazitäten, die wir dann an anderer Stelle besser einsetzen können.
Jetzt nehme ich mal an, du arbeitest natürlich auch mit Intention für dich selbst, ne?
Mhm.
Und ist das was, was bei dir so konstant geblieben ist? Oder dieses Laserschwert richtet sich auch immer nochmal neu aus?
Mhm.
Oder gibt es da so eine Sache, wo du sagst, hey, this is my legacy, ja, David Liebnau, der geht da lang und das will er? Oder ist das auch so ein Wesen, was sich verändert?
Also es gibt für mich seit meiner ersten Visionssuche, wie gesagt, die ich 1992 gemacht habe, so eine innere Klarheit hinsichtlich meiner wichtigsten Mission. Also im Sinne von, ich will wirklich Verbundenheit fördern, Verbundenheit des Menschen zu sich selbst, zu seinem High-Five-Vermögen und Verbundenheit des Menschen mit der Mitwelt, mit der gemeinsamen Zukunft erschafft. Das ist meine Mission hier im Leben. Und die beginnt in mir selbst und die vertieft sich immer. Je tiefer ich selber gekommen bin in der eigenen Verbundenheit, umso tiefer und wirksamer kann meine Arbeit werden. Und darüber hinaus gibt es für mich aber auch natürlich Intentionssetzungen für jetzt das Jahr oder morgens, wenn ich mich nach dem Zähneputzen hinsetze und schaue, wer bin ich denn heute? Ja, wie ist denn das heute so? Was gibt es denn da an Bewegungen, an Emotionen und auch Inspirationen? Okay, wofür will ich heute gehen?
Mhm.
Oder in einem Seminar, in einem Meeting, da setze ich immer die Intention. Also und die ist dann auch eben manchmal bezogen auf kleinere Einheiten sozusagen und dann vielleicht auch mal auf andere Aspekte davon. Aber idealerweise zahlen diese Aspekte alle in meine Lebensmission ein.
Ja, kann ich schön mit resonieren. Mein Wort für dieses Jahr ist Freiverbundenheit. Das Verbundensein ist das eine, aber das Autonomsein,
total,
also das Freisein, ja, ist das andere. Und das war so dieser Begriff, wo in Verbindung sein und gleichzeitig innerlich frei sein,
total
so
in
beidem drin ist, ne?
Der Thomas Hübel hat dazu was Schönes gesagt, einer auch meiner Inspirationsquellen. Der spricht in dem Zusammenhang von den drei Grundrechten des Menschen, die mich auch sehr inspiriert haben, von denen wir leider oft zu wenig haben. Erste ist mal das Recht zu sein, to be, Ausgangsbasis. Und auch das im Coaching erstmal, deshalb vorhin nochmal dieses, ich habe das Recht zu sein, ne, dieses Verkörpern, Game Changer. Dann, ich habe das Recht dazu zu gehören, to belong, da wie gesagt brauchen wir die Herzintelligenz für, aber eben auch to become, zu werden, die Freiheit, ich selbst zu werden, dafür brauche ich die Inspiration, mein Ding machen wollen. Udo Lindenberg macht dein Ding, aber wenn es ein großes Ding wird, geht es nur in Beziehung mit anderen. Und für mich auch, ich bin ja mittlerweile auch wieder in einer Partnerschaft, in einer committeden Partnerschaft. Und unser gemeinsames sozusagen, unsere Intention für diese Partnerschaft ist eben to belong and to become.
Mhm.
Oder wenn du so willst, to be and to belong and to become. Das ist nur zu viel, das passt nicht in den Ring. Aber wir werden in den Ring to belong and to become reingravieren. Und das werde ich auch in diesem Jahr machen. Die Ringe haben wir ja schon, aber die Signierung, die steht an. Also von daher teile ich deine Intention für die Beziehung auf jeden Fall. Ich finde, das braucht es. Und das ist das Potenzial, glaube ich. Oder das sind echte evolutionäre Beziehungen, die das beides ermöglichen.
Ja, ich habe ja gerade im Rahmen des Buches, haben wir auch ein Kapitel zum Lieben.
Mhm.
Auch den Sternberg nochmal gelesen, Liebesforscher, ne, was sind die Stützen der Liebe? Und deswegen komme ich jetzt ein bisschen drauf durch deinen Spruch. Er sagt also, dieser Wille, ja, wir wollen zusammen sein, die Leidenschaft, ja, wir machen was, und es ist schön und spaßig und Energie und ich gebe auch Energie rein und die Intimität, wir sind fähig, uns zu öffnen und transparent füreinander zu sein. Ja, und er sagt, ja, das sind so die drei Bereiche, ne, wenn du die stabil hast, hast du einen guten Raum, dass Liebe einziehen kann, ne.
Und da kommt mir nochmal eine Inspiration, die ich auch gerne teilen möchte, um nochmal eine weitere Relevanz der Herzintelligenz zu nutzen, weil wir nehmen das ja jetzt auf, paar Tage vor der zweiten Intronisierung von Donald. Und damit könnte man ja vermuten, das ist alles Quatsch, was die hier reden, am Ende gewinnt doch der Stärkere. Also ich meine, wir leben ja in einer Welt, die ist offensichtlich dual und es gibt immer dies und das.
Mhm.
Und je mehr es von dem einen gibt, umso mehr gibt es auch von dem anderen. Aber ich will halt nochmal deutlich machen, Charles Darwin hatte nicht ganz nur recht, wenn er sagte, das Recht des Stärkeren oder der
Passenden. Das ist ja die Missübersetzung.
Richtig.
Der fittest, der am besten fittet.
Und ein weiterer, glaube ich, ganz entscheidender Faktor, wenn wir versuchen wollen, Evolution zu verstehen, ist die Kooperationsfähigkeit in immer komplexeren Systemen. Und da sind wir bei der Praktikabilität von Liebe oder harmonischem Miteinander. Das lässt uns ja in immer größeren Systemen, in immer größeren komplexen Systemen harmonisch miteinander kooperieren. Und wenn wir was Großes bewegen wollen, dann brauchen wir mehr davon. Und dafür brauchen wir halt auch Herzintelligenz. Gerade auch, ja, wenn es Leute gibt, die vielleicht eher narzisstisch oder autistisch unterwegs sind, brauchen wir Gegengewicht dazu.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Zeit der Gegenreformation. Das heißt, wir hatten jetzt ja Öffnung Richtung Herzintelligenz, ja, wenn du so willst, mit den Hippies hat's angefangen. Mhm. Jetzt kommt die Gegenreformation, back to the 50s, Frauen an den Herd, die schlagen Männer wieder nach vorne und zurück zum Kalten Krieg und den fetten Waffen. Und ich bin da auch ganz entspannt dabei, ja, weil natürlich ist das grauselig und natürlich möchte man keinen Krieg, kein Leid und dass die Umwelt dann noch weiter vor die Hunde geht, denkst du so, Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Gleichzeitig ist es jetzt so, ne? Und das ist so ein bisschen, die Inquisition kommt zurück, ne? Und will die Aufklärung verhindern.
Mhm.
Aber ich sehe es auch so, dass in dem Umgang mit Emotion und Zynismus keine Beruhigung eintreten wird. Das heißt also, dass unsere Resonanzintelligenz, die ja irgendwo auch so ein Kohärenzempfinden haben möchte mit dem Leben, um überhaupt energetisch stabil sein zu können, die ist ja nicht, ich sag mal, in guter Stimmigkeit in dieser Zeit der immer erhöhten Reizbarkeit. Ja, wo wir jetzt ja sagen, oh, Deutschland total in der Krise, alles geht unter. Und du denkst, sag mal, warst du jemals in einem Land, wo Krise ist? Das ist anders, ne? An sich sind wir noch in einer Position, wo wir riesiges Potenzial haben, riesige Ressourcen, intellektuelle Ressourcen. Und da, glaube ich, ist auch dein Ansatz High Five super, um darauf einzuzahlen, ja, also gegen die Gegenreformation, ne? Weiter für Herzintelligenz, ein wachen Intellekt, ein Zugang zur Inspiration, zur Intuition und eine laserscharfe Ausrichtung der Intuition. Was ist denn langfristig gut? Und du hast vorhin diese Formel gesagt, am Ende, ne? Ja, ja, da weißt du, am Ende. Welches Ende?
Ja.
Und ich liebe ja auch dieses Bild, welche Menschheit hätten wir denn gerne in 20.000 Jahren? Und ich glaube, wenn ich 20.000 Jahre zurückgucke, ja, was wir schon entwickelt haben, an inneren Potenzialen, wo du auch meinst, ja, die Intuition, da sind wir auch noch ganz am Anfang, was dieses System vielleicht sein könnte, wenn wir ein waches Bewusstsein hätten. Also ich sehe das auf lange Sicht sehr optimistisch.
Ja, finde ich schön. Erstmal einfach nochmal, ich glaube, es geht eben nicht mehr um entweder oder, sondern es geht maximal um sowohl als auch. Und die Intuition ist sozusagen auch unser Biocomputer, der natürlich schon enorm alt ist, Millionen Jahre bestens funktioniert hat. Der Punkt ist nur, dass unsere rationale Dominanz den Kanal belegt hat, weil wir einfach nur das Denken gefeiert haben und die anderen Ressourcen ein bisschen unterdrückt haben oder missachtet haben oder gar nicht kennengelernt haben. Ne? Wie gesagt, Esoterik-Quatsch. Genauso, wenn wir nochmal bei der Inquisition waren. Es gibt ja auch so ein evidenzbasiertes Dogma. Alles, was nicht irgendwie evidenzbasiert ist, das ist auch des Teufels. Nee, und ich glaube, wir brauchen, wie gesagt, ein sowohl als auch. Und da gehören auch alte weiße Männer dazu, mit allem, was dazugehört. Und sobald wir versuchen, eine Facette aus dem Konzert des Lebens rauszunehmen, da wird's schrill. Und wird es laut. Und wenn wir es alles integrieren, dann schaffen wir hoffentlich 20.000 Jahre und mehr ein Leben in Freude und im guten Miteinander.
Ja, und vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Coaching, oder ich bin mir sicher, diese Aussage, wenn die Haltung sich dann erweitert hat und du dann Zugang gefunden hast zu diesen Intelligenzsystemen, ach, hätte ich das nicht schon früher gewusst.
Ja, und dann erledigt sich das auch so auf einmal. Ne? Also wir sind ja oft wirklich eigentlich der Gefängniswärter unseres eigenen Gefängnisses. Mhm. Und es wird Zeit, dass wir wieder die Schlüssel in die Hand kriegen, um einfach uns in größere, fähigere Räume zu bringen, individuell und kollektiv.
Danke, David, für die Vorstellung deines Ansatzes. High Five. In den Shownotes haben wir auch nochmal den Link, die Kraft der Intention. Ja, da kann man dich dann auch ein bisschen kennenlernen. Und ich hoffe, dass auch das weitere 20.000 Führungskräfte inspiriert, wie du das schon die letzten Jahrzehnte gemacht hast. Ich danke dir, David.
Vielen, vielen Dank, lieber Martin, für die Möglichkeit, hier mit dir in diesen schöpferischen Dialog zu gehen. Es hat mir viel Freude bereitet.
Danke.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.